ARD. SWR Kultur. Forum.
Rechtsruck im Osten nach der Wahl in Sachsen-Anhalt. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. So wie diese Wahl war noch keine in Deutschland. Die AfD verdoppelt ihren Stimmenanteil, die CDU halbiert ihn. Der Landtag in Sachsen-Anhalt ist gelähmt. Die AfD verpasst knapp die absolute Mehrheit. CDU, SPD und Grüne sind gemeinsam nicht stark genug. Und die Linke und das BSW, das sind keine Kräfte, mit denen eine stabile Regierung denkbar ist. Irritationen, wohin man blickt. In Sachsen-Anhalt, in Berlin, im Ausland. Die Wahl in Sachsen-Anhalt führt zu vielen offenen Fragen und manchen unbequemen Antworten. Keine gute Perspektive für die kommenden Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, für die Zukunft von Union und SPD. Im Forum in SWR Kultur diskutiere ich hierüber mit Ingo Schulze. Er ist Schriftsteller und Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Sein neuer Roman »Das Wasser im August« spielt in Mecklenburg, wo in 2 Wochen gewählt wird. Ebenso wie in Berlin. Albrecht von Lucke ist Redakteur des Fachblattes Blätter für deutsche und internationale Politik. Und das ist insofern passend, weil die Neuigkeit aus Sachsen-Anhalt national und auch international Wellen schlagen. Und mit dabei ist Jana Hensel, Journalistin und Autorin. Ihr neues Buch heißt »Es war einmal ein Land«. Darin stehen so irritierende Sätze wie: Das Ende der Demokratie in Ostdeutschland wird kommen. Vielleicht ist es schon da. Wir sollten vorbereitet sein. Das Zitat ist jetzt eigentlich zu groß für eine Einstiegsfrage, Frau Hensel. Also das spitze ich jetzt einfach mal ein bisschen zu. Ist die AfD das Ende der Demokratie?
Ja, schönen guten Tag auch an Ingo Schulze und Herrn von Lucke. Erstmal muss ich sagen, dass ich in dem Buch, was vor einem halben Jahr erschienen ist und das ich vor einem Jahr, über einem Jahr angefangen habe zu schreiben, dass ich in dem Buch leider völlig recht hatte. Das, was wir gestern Abend in Sachsen-Anhalt gesehen haben, das übertraf noch meine Erwartungen und ich glaube die Erwartungen von vielen, dass die AfD bei am Ende fast 44% landen würde. Das ist doch schon eine wirkliche Zäsur. Und ja, das Regierungsprogramm bzw. Wahlprogramm der AfD für Sachsen-Anhalt ist wahnsinnig radikal. Es ist sehr disruptiv. Es trägt extrem autoritäre Züge und hat mit der Demokratie, die wir kennen und schätzen und sicher auch verteidigen wollen, nicht mehr viel zu tun. Also es ist all das eingetreten, was ich befürchtet hatte, leider, ja.
Ja, und Sie sind jetzt so eine Art Cassandra, nicht? Die muss man sich, glaube ich, als unglückliche Person vorstellen.
Anders gesagt, ich hätte gern Unrecht gehabt, ja.
Herr Schulze, Ihnen eilt der Ruf voraus, ein genauer Beobachter und Zeuge der Zeitläufe zu sein. Im Augenblick sind Sie mit Ihrem neuen Roman auf Lesereise unterwegs. Näheres findet sich auf Ihrer Homepage, wen das interessiert. Sie beobachten bei den AfD-Wählern Ohnmachtserfahrungen. Ist damit die Wahl der AfD in Sachsen-Anhalt so eine Art Selbstermächtigung?
Ja, auf jeden Fall muss man sie als einen Ausdruck für einen Willen, etwas zu verändern, nehmen. Die Frage steht natürlich, was man verändern will. Und da wäre ich jetzt aber vorsichtig, dass alle, die AfD gewählt haben, sich mit dem Programm vertraut gemacht haben und jetzt exakt das wollen, was da in diesem Programm geschrieben ist. Da wird es schon einen großen Prozentsatz geben, der, ich sage jetzt mal, ausländerfeindlich ist und der da einiges oder vieles aus diesem Wahlprogramm gut heißt. Meine Erfahrung ist, dass eben doch ein großer Prozentsatz auch etwas ändern will und das auf diese, glaubt, nur auf diese Art und Weise zum Ausdruck zu bringen. Man muss ja sagen, es ist eine sehr, sehr hohe Wahlbeteiligung. Ich glaube, die höchste in Sachsen-Anhalt seit 1990. Und das spricht ja erstmal für politisch interessierte, aktive Bürgerinnen und Bürger.
Die Ohnmächtigen, das waren auch immer die, die sich ausgeschlossen fühlten vom demokratischen System. Die wurden dann vielleicht mal zu Protestwählern, aber eigentlich waren sie doch eher Nichtwähler. Wie erklären Sie sich das, dass die AfD gerade in dieser Gruppe so attraktiv ist?
Ja, weil sie vielleicht, also sie hat etwas, man kann das jetzt Vision nennen, auf jeden Fall ein etwas anderes als den Status quo. Das wird sich, glaube ich, meiner Ansicht nach als eine Illusion erweisen, weil diese Vision etwas sehr Rückwärtsgewandtes hat. Und wenn man dann konkret wird, wird da sehr vieles bröckeln. Aber natürlich ist es jetzt der Versuch, gerade in Kultur und Bildung, wo man schneller etwas ändern kann als anderswo etwas zu tun. Aber die Schwierigkeit ist meiner Ansicht nach, dass ein Gegenentwurf fehlt und dass alle anderen Parteien mehr oder weniger den Status quo verteidigt haben. Und für den Zustand des Landes, wie es jetzt ist, kann man ja dem AfD oder kann man ja erstmal nicht verantwortlich machen. Die war ja bisher nicht in Regierungsverantwortung. Und da ist einfach auch eine ganze Menge schief gelaufen oder läuft schief. Und da muss man ansetzen. Und statt diejenigen, die vielleicht wirklich nur aus Protest gewählt haben, als Faschisten oder was auch immer zu brandmarken, sollte man schauen, wo man aufzeigt, wo sich etwas ändern lässt oder vielleicht eben tatsächlich etwas ändert, was von da aus gefordert wird.
Herr von Lucke, schon Ihr Namensvetter ohne von, Bernd Lucke, wurde vor über 20 Jahren maximal ausgegrenzt. Dabei war seine AfD eine verglichen mit heute ziemlich freundliche Professorenpartei. Jetzt erschüttert deren Wahlsieg in Sachsen-Anhalt alle diejenigen, die die AfD am liebsten verbieten wollen. Ist denn nun der gestrige Wahlabend die Quittung für ein jahrzehntelanges Versagen von Union, SPD, Grünen und so weiter?
Ja, da gibt es eine berechtigte Anfrage, auch wenn die AfD-Geschichte noch kürzer ist. Sie ist nur 13 Jahre alt und das zeigt, in welch rasendem Tempo wir eine Radikalisierung einer Partei erlebt haben, die am Anfang in der Tat eine völlig andere war. Und ich würde das gar nicht nur kritisch in andere Richtungen oder vielleicht ein Stück weit auch selbstkritisch in die meinige sagen. Wir haben damals, und das trifft natürlich vielleicht am stärksten die Union, verkannt, dass dort ein Protest artikuliert wurde, der ja zunächst mal sehr stark wirtschaftspolitischer Natur war. Dieser Protest hat sich aber dann im Zuge der immer wieder weitergehenden Radikalisierung, ich erinnere daran, Bernd Lucke war schon im Jahr 2015 Geschichte. 2 Jahre später erging es Frauke Petry genauso, dann folgte Jörg Meuthen. Das heißt, wir haben eine immer weiter gesteigerte Radikalisierung, bei gleichzeitiger übrigens Anpassungsbereitschaft einer Figur beispielsweise wie Alice Weidel, die früher einmal Björn Höcke aus der Partei schmeißen wollte und dann erkannte, ich springe auf den Radikalisierungszug auf und mache da mit und fahre vielleicht jetzt bis ins Ziel. Denn ich muss Ihnen sagen, das eigentliche Phänomen des Wahlsieges von Ulrich Siegmund, das muss man schon sehr stark personalisieren, war in Anknüpfung an das, was Jana Hensel und Herr Schulze gesagt haben, es war das Unterfangen, letztlich so etwas zu zeichnen wie ein gutes, altes, sicheres Land, in das man zurückkehrt. Das war der immer gleiche Satz. Ich will das gute, alte, sichere Deutschland wieder zurückhaben. Und das ist das Erstaunliche. Siegmund ist es tatsächlich, ich sage es mit als rechtsradikaler, fast neuen Typs, einen Typus dieser Art hat es in Deutschland noch nicht gegeben. Ein Raumbedufter und ein Mensch, der gute Düfte verkaufen wollte, übrigens davor keineswegs so rechtsradikal, früher bei der Union, der es aber schaffte, und das ist das Phänomen, die Sehnsucht in 3 verschiedene Richtungen. Einerseits hochgradig ostalgisch aufgeladen mit Simson, Blauhemd, zum Teil auch mit der DDR-Hymne an der Seite von Uwe Steimle, dem, man muss schon hart sagen, mit Attentatsfantasien schwangergehenden Kabarettisten. Die Sehnsucht nach der Ostalgie, dann aber auch die Sehnsucht ein Stück weit nach dem Völkischen. Das, was Jana Hensel anspricht, was im Programm steht. Also mehr Bismarck, weniger Hitler. Und drittens aber auch so etwas wie die Sehnsucht nach den Kohlzeiten der 80er Jahre. Diese Sehnsucht einer zumutungsfreien, guten alten Zeit, vorgebracht mit dem Lächeln eines Udo Siegmund, das ist es, was gegen die Zumutungen und natürlich auch das harte Versagen, man muss es deutlich sagen, dieser großen Koalition ausgestrahlt hat und den Menschen in ihrer ungeheuren Wut eine positive Vision bereitet hat. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie solche Ansteckungsphänomene erlebt wie am gestrigen Abend, als selbst Alice Weidel plötzlich und Björn Höcke dem Siegmund-Style folgten und beseelt in die Kamera lächelten und man den Eindruck hatte, Frau Weidel will alles vergessen machen, was sie noch vor einer Woche sagte, als sie davon sprach, dass die DNA der CDU die Lüge ist. Und wir es alles nur mit, was war das Wort, Kampfwort, mit einem mit verzwergten Regelrecht in Berlin zu tun hätten. Also dieses Phänomen, eine neue, heile, schmerzfreie Republik, das hat gezogen. Und das hat heute auch dem Kanzler, wenn wir die Rede heute gesehen haben, regelrecht den Schock in die Glieder fahren lassen.
Zum März kommen wir gleich nochmal. Zunächst einmal herzlichen Dank für die kleine Korrektur. Das war ein gesprochener Tippfehler. Tatsächlich ist die AfD doch nicht so alt. kommt einem aber vielleicht fast manchmal so vor. Frau Hensel, wie sehen Sie das? Wie kann so ein Typ wie Ulrich Siegmund mit so einer Popstar-Attitüde so erfolgreich sein? Da kamen Leute von sonst woher, haben sich stundenlang angestellt, um von ihm ein Autogramm zu bekommen. Seine Tour auf der Schwalbe, diesem DDR-Moped, legendär, tolle Bilder. Wann hat es das überhaupt zum letzten Mal in Deutschland gegeben? Ich glaube, vielleicht bei Willy Brandt, aber auch nicht in diesem Stil.
Naja, und vor allem nicht aus dieser politischen Richtung. Also natürlich, Ulrich Siegmund hat am Ende, glaube ich, schon auch nochmal entscheidende Punkte für den Wahlsieg hinzugebracht. Aber man muss einmal klar sagen, die AfD steht heute in allen ostdeutschen Flächenländern bei ungefähr 40%. Also sie ist unter Friedrich Merz außer Kontrolle geraten. Und solche Wahlsiege wie der jetzt von Ulrich Siegmund liegen auch in den anderen Bundesländern nahe, auch wenn wir später noch über Mecklenburg-Vorpommern sprechen werden, sicherlich. Da hat sich jahrzehntelang etwas angestaut. Wir sind jetzt am Endpunkt einer Entwicklung angekommen. Und es ist ja schon die Wahlbeteiligung kurz angesprochen worden. Und das ist eigentlich ein relativ altes Phänomen. Wir sehen es jetzt erneut, weil wir die Zahlen von gestern Abend mit denen vor 5 Jahren vergleichen. Aber die Wahlbeteiligung war bereits bei der Bundestagswahl im letzten Jahr sehr, sehr hoch. Und sie geht eigentlich immer auf das Konto der AfD. Interessant ist aber jedoch, wann diese Wahlbeteiligung eigentlich zum ersten Mal zurückging. Nämlich das geschah nach der Einführung von Hartz IV im Jahr 2004. Und nach den Recherchen für mein Buch ist also dieser Protest, der Rückzug, auch der Abschied von dem demokratischen Parteiensystem, der währt eben nicht in den Anteilen von heute, aber der währt eben seit 20 Jahren und zeigt sich von 2005 bis 2015 erstmal in der Weigerung, an den Wahlen teilzunehmen, also in einer passiven Phase, und wird dann 2015 mit jener AfD, westdeutsch, anti-europäisch, professoral, da tritt ein neuer politischer Player auf den Plan. Und die Ostdeutschen kapern diese Partei und machen sie zu einer Partei, die sie gar nicht werden wollte, nämlich zu jener rassistischen und migrationsfeindlichen Partei, für die sie heute steht. Interessant ist nun.
Also wenn Sie das so sagen, die Ostdeutschen kapern diese Partei, dann muss man ja richtig Angst bekommen vor den Ostdeutschen.
Nein, das ist aber sicherlich nicht gemeint. Wir sehen sozusagen schon an den Wahlergebnissen von vor 10 Jahren, dass die AfD quasi von 0 auf 15% kommt. Und das kann man nur dadurch erklären, dass es eben schon einen Anteil der Bevölkerung gegeben hat, der sich bereits zurückgezogen hatte. Und deswegen, nochmal, deswegen kann der Wahlerfolg von Siegmund ist gestern deswegen so hoch ausgefallen. Ja, weil er mit der Simson rumgefahren ist und ja, weil die AfD unter Merz außer Kontrolle geraten ist, aber weil eigentlich dieser Prozess schon sehr, sehr lange andauert. Und interessant ist jetzt, und den Punkt möchte ich kurz noch zum Schluss machen, wenn wir uns gestern angeschaut haben, die Analysen der Wahl in Sachsen-Anhalt, was hat die Leute eigentlich am meisten beschäftigt? Es sind soziale und wirtschaftspolitische Fragen. Nur 9% haben gesagt, dass sie sich für Migration, dass Migration das entscheidende Thema gewesen ist. Und das scheint ja ein Widerspruch zu sein, eben von jener rassistischen und migrationsfeindlichen Partei. Und dann sozusagen spielt Migration eine so untergeordnete Rolle bei der Wahlentscheidung. Deswegen, es geht schon ein Stück weit auch um die Abwahl einer in den Nachwendejahrzehnten entstandenen Realität in Ostdeutschland. Es geht darum, sozusagen dieses Wohlstandsgefälle zwischen Ost und West, das sich manifestiert hat, das aus ostdeutscher Perspektive ein großes Thema ist, das von der Politik in Berlin aber ignoriert wird. Wir sehen es auch an der Rentendebatte. Also dass all das zusammen hat zu diesem systemumsturzhaften, zu dieser systemumsturzhaften Stimmung geführt, die wir bei den Wahlkampfveranstaltungen von Ulrich Siegmund gesehen haben, und jetzt eben zu diesen 44%.
Herr Schulze, sehen Sie das ähnlich wie Frau Hensel? Sehen Sie es auch ähnlich in dieser dramatischen Beschreibung, das Ende der Demokratie in Ostdeutschland wird kommen, ein langfristiger Prozess der Loslösung? Beobachten Sie das auch?
Also auf jeden Fall finde ich das sehr gut, was Jana Hensel jetzt getan hat, dass sie zu diesem Hartz IV zurückgegangen ist. Es ist natürlich die Frage, man kann, also das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Einschnitt, man kann aber sicherlich noch weiter zurückgehen. Also wenn heute, ich hoffe, die Zahl stimmt, ich habe sie immer wieder gehört, dass nur 2% der Erbschaftssteuer auf Ostdeutschland, auf die ostdeutschen Bundesländer entfallen, dann weiß man ungefähr, wie die Besitzverhältnisse sind. Und das hat natürlich seinen Grund in der Geschichte auch vor 89, aber natürlich im Wesentlichen auch in den Entscheidungen, die 1990, 91, 92 getroffen worden sind. Also dass Besitzverhältnisse hergestellt worden sind, das lässt sich jetzt nicht einfach so umkehren. Und das ist schon ein sehr langer Prozess, wo auch beispielsweise Universitäten oder Ämter, die ja anfangs als ein Übergangsphänomen gesehen wurde, dass da so viele aus dem Westen kamen. Das war, also da gab es ja dann die sogenannte Bush-Zulage und so, das ist jetzt etwas schon wieder vergessen. Aber das hat man im Osten offenbar hingenommen. Also ich hatte meine große Wut schon 1990, muss ich sagen, auf die eigenen Leute und aber auch auf das, was da sich des Ostens bemächtigte. Aber offenbar ist es sehr lange hingenommen worden und dann gab es, darauf würde ich gerne hinweisen, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er, gab es wirklich ganz starke Montagsdemonstrationen, die also in denen es wirklich um die sozialen Belange ging. Und da hat sich eigentlich überhaupt niemand drum geschert. Also ich sehe noch in Leipzig diese große Demo, wo ich erstmal gar nicht wusste, was ist jetzt. Eigentlich müsste ich mit denen gehen. Und also ich war da selbst so etwas ratlos. Aber das ist nicht gehört worden. Und das Fatale ist, dass ich habe das bei Pegida sehr genau beobachten können. Das war dann schon 2014.
Das war ja in Dresden, wo Sie jetzt gerade sitzen.
Ja, gut, ich hatte gestern hier eine Lesung und da komme ich her und ich bin auch gern hier. Aber da sah man, also die Mehrheit waren nicht die Gegendemonstranten, sondern am Anfang die Pegida-Demonstranten. Und das war, erfuhr eine Aufmerksamkeit, die in keiner Relation zu anderen Demonstrationen stand, die vielleicht ein paar Tage später in Berlin stattfanden, die noch größer war. Aber dafür interessierte sich überhaupt niemand, die einen ganz anderen Charakter hatte. Und man hat gemerkt, oder AfD wählen, zu Pegida gehen, erregt erstmal Aufmerksamkeit. Und das hat man mit sozialen Dingen nicht geschafft, so wie eben die Linke immer nur belächelt wurde oder PDS früher noch. Mit denen wollen wir überhaupt nichts zu tun haben. Die sind ja bis heute nicht fähig. Und das wäre jetzt noch eine längere Geschichte, die ich selbst erlebt habe von 2010 in Dresden, wo hier, wo dann die nach dem 13. Oktober, wo so viel Gegendemonstration war gegen den sogenannten Trauermarsch, das der Tagesspiegel titelte, Dresden ist das Synonym für Antifaschismus. Und das kam aus einer, also das war ein ganz anderer Aufbruch. Und das ist irgendwie in so eine Wirkungslosigkeit gelaufen. Und dann kam Pegida, die sich ja am Anfang überlegt haben zu sagen, patriotische Europäer gegen die Amerikanisierung des Abendlandes, das Islamisierung, das hat miteinander gekämpft. Also es ging auch gegen den Westen, gegen die Amerikanisierung. Und das hat einen Nerv getroffen, der dann diese sozialen Sachen in Aufmerksamkeit umgewandelt hat.
Herr von Lucke, eine Frage an Sie mal. Die CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann gab sich gestern im Fernsehen ja ziemlich einsilbig, aber immerhin ließ sie sich entlocken, dass die CDU die Menschen emotional nicht abgeholt habe. Ich glaube, Merz möchte jetzt auch seine Politik wieder besser erklären. Das hört man häufig nach solchen Schlappen. Finden Sie das in irgendeiner Weise überzeugend?
Nein, das ist es natürlich nicht. Und wenn wir jetzt hier an dem Erzählstrang von Ingo Schulze noch mal bleiben wollten, was sehr, sehr spannend ist, dann bleibt die eine große zu erklärende Frage, die wirklich noch einer gewissen Antwort verlangt, nach einer Antwort verlangt, die wie ein eigentlich einmal sozial grundierter Protest, der ja tatsächlich im Zuge der Hartz-IV-Reform, übrigens ganz stark instrumentalisiert, damals schon vom Duo Wagenknecht und Lafontaine aufgenommen wurde, sich dann aber im Zuge, und ich finde das hoch bemerkenswert, ich wusste das nicht mal, dass tatsächlich Pegida mit patriotische Europäer gegen die Amerikanisierung des Abendlandes spielte, dann in die nationalistische Richtung gegen Islamisierung, dann durch die Fluchtgeschichte, durch die große Flucht von 2015 endgültig quasi in rechtes nationalistisches Fahrwasser abgeglitten ist, amalgamiert 2020, kann man hinzufügen, durch die Corona-Proteste in eine verschwörungstheoretische Linie. Und damit letztlich dieser anti-westliche Bias, und wahrscheinlich war das am Anfang an, von Anfang an ein Stück weit drin, letztlich von einer erstmal links intonierten Richtung, durch BSW, damals noch, BSW war es ja noch nicht, aber es war damals das neue, die neue Linke, WSG hieß es damals, WSG, BASG. Dann WASG, ich danke Ihnen genau, Mensch, das kam natürlich, aber das war die Westfraktion gewissermaßen, dann gemeinsam mit den Resten gewissermaßen der Linken, der PDS, dann noch einen Rechtsdrall bekommen hat. Und das Ironische ist, dass genau der Kampf gegen den Amerikaner heute in den Worten von Höcke anklingt, wenn er sagt, die im Westen sind doch alle Amerikaner geblieben und wir sind die wahren weiter Deutschen, die im Osten leben. Ohne ironischerweise dabei zu sagen, dass er Höcke natürlich im wahrsten Sinne nie Ossi war. Er ist ja Westler, er ist westhessischer Geschichtslehrer. Also insofern kann man das Bild, Sie sagten das so schön, Frau Hensel, des Kaperns durch den Osten natürlich auch so sehen. Es waren lange Zeit die westlichen Protagonisten vom Schlage Höcke, übrigens auch Weidel. Und wir erleben jetzt mit Siegmund so etwas wie eine erstmal sehr sichtbare Selbstermächtigung einer ostdeutschen Führerfigur, Führungsfigur meinetwegen auch, sekundiert von Chrupalla, wo tatsächlich so etwas wie der Osten die Führer, den Vorrang oder den die Führerschaft übernimmt. Ja, es war aber lange eben interessanterweise, und das finde ich so erklärungsbedürftig, eine eher links konnotierte Bewegung, die dann sehr stark im Zuge der 10er Jahre über die Flucht, über Corona radikal ablehnend nationalistisch rechts wurde. Und das scheint mir dann doch längere Linien auch zu beerben, die ein Stück weit aus der DDR-Geschichte mit einer nicht bearbeiteten nationalistischen Strömung dann verstärkt durch die natürlich fatalen Prozesse der nicht gelungenen Einheit nach 1990 in das überführt wurden, was jetzt nationalistische Abgrenzung ist, mit dem Wunsch ein Stück weit, man könnte es böse sagen, die alte, sichere, ja, ein Stück weit ja auch ummauerte, nicht eben durch die Stürme der Globalisierung betroffene DDR wieder zu haben. Das haben wir in diesem Wahlkampf natürlich eben auch gesehen.
Da kann ich Abhilfe schaffen, Herr von Lucke, weil das ist genau das, was ich in meinem Buch erzähle. Das ist genau die Geschichte. Es ist eine Art politische Biografie der ostdeutschen Gesellschaft, die eben bis 2013 bei jeder Bundestagswahl linker wählt als die Westdeutsche, die aus der DDR kommend ist die ostdeutsche Gesellschaft nicht nur eine kleine Leutegesellschaft, sondern eher eine strukturell linke Gesellschaft gewesen. Und der erste große Bruch ist eben natürlich, Herr Schulze, nach den desillusionierenden Erfahrungen der 90er Jahre, der hohen Arbeitslosigkeit, der Deindustrialisierungserfahrungen, ist dann eben Hartz IV. Das ist der erste Einschnitt, wo eben ein sozialdemokratischer Bundeskanzler, Gerhard Schröder, der mit den Stimmen der Ostdeutschen überhaupt nur ins Kanzleramt gekommen ist, wie er dann sozusagen die größte Reform der sozialen Sicherungssysteme in der Geschichte der Bundesrepublik als eine Antwort auf jene hohen Arbeitslosigkeiten der ersten 15 Jahre, der ersten 15 Nachwendejahre einleitet. Und das Mantra oder die Idee von Hartz IV war ja sozusagen, die Verantwortung, der Staat gibt die Verantwortung für die strukturell gewordene Arbeitslosigkeit quasi an die Arbeitslosen zurück und sie sind sozusagen ein bisschen sich selbst überlassen. Der Arbeitsmarkt soll sich flexibilisieren, Minijobs und so weiter. Es werden eine ganze Reihe von Maßnahmen ersonnen, von denen aber schon damals Experten sagen, dass sie auf den ostdeutschen Arbeitsmarkt, wo es schlicht keine Arbeit gibt, gar nicht passen. Das heißt, der Protest gegen Hartz IV der Jahre 2004 und 2005, der ist erfolglos in Berlin, aber er wird das letzte Mal sein, dass die Ostdeutschen von links auf die Straße gehen. Dann verschwinden sie für 10 Jahre. Die Linkspartei erlebt nochmal einen kleinen Höhepunkt, vereinigt sich mit dem WASG, wird aber dann eigentlich schaut eher nach Westdeutschland, dafür ist Lafontaine vor allem zuständig. Und dann kommen sie 2015, nachdem sie 10 Jahre sozusagen passiv protestiert haben, kommt die ostdeutsche Gesellschaft von rechts. Und diese 10 Jahre, die sind ganz entscheidend. Wir können den Rechtsruck von heute nicht erklären, wenn wir immer nur ins Jahr 2015 schauen, sondern entscheidend sind die 10 Jahre davor, in denen entfaltet Hartz IV seine Wirkung. Der sogenannte Niedriglohnsektor wächst im Osten auf ein Niveau von ungefähr 37%. Die Angleichung der Lebensverhältnisse, die Löhne zwischen Ost und West, das stagniert. Im Prinzip haben wir in dieser Entwicklung eine Stagnation seit ungefähr 20 Jahren. Und die letzte, man könnte noch länger reden, aber das letzte, Angela Merkel wird Bundeskanzlerin. Und später dann auch Joachim Gauck wird Bundespräsident. Und dieses wiedervereinigte Land richtet sich in der zugegeben sehr schönen Erzählung ein. Ostdeutsche können in diesem Land alles werden. Wir werden jetzt von Ostdeutschen regiert. Die Wiedervereinigungsgeschichte ist eine Erfolgsgeschichte. Und unter dieser oder jenseits dieser sehr schönen Geschichte gerät die Realität in den ostdeutschen Provinzen im ländlichen Raum aus dem Blick. Und 2015, die Willkommenskultur, die ostentative Großzügigkeit, dieses, wir machen die Arme auf für Leute aus anderen Ländern, die unsere Hilfe brauchen, die triggert all jene, die sich von Hartz IV, vom Staat verraten gefühlt haben, und die gehen dann auf die Straße und ja, rufen dort rassistische, ausländerfeindliche Parolen, von denen man sich nur distanzieren kann. Aber den Kern oder der, weswegen es sie auf die Straße getrieben hat, diese Fragen haben wir in den Jahren nach 2015 viel zu wenig gestellt und tun es eigentlich bis heute.
Naja, ich meine, das würde ja einleuchten, liebe Jana Hensel, wenn es so wäre, dass es vielleicht 10-15% der wirklich Deklassierten wären, die die AfD wählen würden. Dann könnte man die Hartz-IV-Folge als plausibel erzählen. Aber jetzt haben wir es mit 44% der Wählerschaft AfD zu tun, die offensichtlich alle nicht über primär nur ökonomische Fragestellungen AfD. Sie dürfen ja gleich, ich will das doch nur mal kurz aus, wir waren ja doch recht lange, ich wollte das nur in Frage stellen. Ich halte das für eine verkürzte Darstellung und auch für eine gefährliche Darstellung. Weil es ein Momentum der Exkulpation birgt, denn natürlich war 2015. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Die Geschichte von 2005 bis 2015 spielt eine Rolle. Ist doch
jetzt
werfe
ich noch mal ganz kurz mein Handtuch in den Ring, Herr von Lücke.
Ich mache nur einen Satz. Wir müssen aufpassen, die Radikalisierung ab 2015, die nicht primär durch soziale Fragen nur zu erklären ist, sondern auch durch Tiefsitzen, übrigens in West und Ost, ich will das sehr deutlich machen, da beginnt die AfD in Ost und West zu wachsen, und das ist natürlich eine nationalistisch-völkische Strömung in Abgrenzung von denen, die zu uns kommen wollen. Das ist der eigentliche Treibstoff, der die nationale Welle der AfD antreibt.
Ich bin ja auch Historiker und ich finde solche Diskussionen immer ausgesprochen spannend. Allerdings frage ich mich manchmal, jedes politische Ereignis hat immer eine Vorgeschichte, und wie sehr legt einen denn diese Vorgeschichte fest, oder wie viel Freiheit hat man noch? Das ist eine ganz grundsätzliche Frage. Wir reden hier im Forum in SWR Kultur über Rechtsruck im Osten nach der Wahl in Sachsen-Anhalt mit der Journalistin und Autorin Jana Hensel, mit Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik, und mit Ingo Schulze, Schriftsteller und Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Und wenn ich darf und wenn Sie mich lassen, dann würde ich versuchen, ein bisschen von dem Komplex der Vorgeschichte, die ja vieles erklärt, wieder in die Gegenwart zurückzukehren. Die AfD hat ja eine ganze Reihe wirklich problematischer Ansichten, sind wir uns einig. Der Verfassungsschutz hält sie in Teilen für gesichert rechtsextrem, aber sie ist jetzt nun auch ein Wahlgewinner, und sollte das nicht den Versuch wert sein, einmal zu schauen, wo sie eventuell diskursfähig und kompromissbereit ist? Stichwort Brandmauer, muss man vielleicht doch mal mit der AfD reden?
Naja, ich glaube, auf dem kommunalen Parkett geschieht das schon längst. Also ich habe da keine eigenen Erfahrungen, aber das hört man ja immer wieder. Aber wenn Sie zum Aktuellen kommen, kommt man auch noch zu einem sehr ungemütlichen Thema. Das ist das Verhältnis zum Ukraine-Krieg beziehungsweise auch zu Gaza-Israel, dass eigentlich doch klar wird, dass man mit sehr unterschiedlichem Maß da urteilt. Und ich meine, würde ich jetzt ganz persönlich sagen, ich bin sehr enttäuscht von Europa, dass es eigentlich in diesen 4 Jahren keinen einzigen wirklichen Vorschlag gegeben hat, der jenseits ist, wir müssen Waffen liefern, wir müssen die Ukraine unterstützen, militärisch, aber auch finanziell, also auch zivil, was ja völlig richtig ist. Aber das hat früher immer noch eine ganz starke diplomatische Komponente gehabt und die ist völlig ausgefallen. Und dann haben wir uns gewundert, dass es jemand ist wie Trump, der sowas in die Hand nimmt. Und da spielen dann natürlich geschichtliche, kulturelle, historische Gründe eine Rolle. Da ist ein anderes Verhalten im Osten und Westen, weil im Osten sozusagen das Schreckenswort vom Russen niemals dann so weitergegangen ist, wie das vielleicht im Westen ist. Also das würde ich für einen Punkt halten.
Aber halten Sie diese außenpolitische Komponente tatsächlich für so wahlentscheidend bei einer Landtagswahl?
Na, ich denke schon. Gucken Sie auf das BSW. Da wird das als erstes genannt. Und wenn viele davon sprechen, dass es eben tatsächlich, das ist ja vorhin gesagt worden, dass also Zuwanderung irgendwie nur bei 9% liegt und die wirtschaftliche Lage und ja eigentlich es um Gerechtigkeit geht, spielt das eine Rolle. Das wird, glaube ich, auch in der Berichterstattung nicht besonders nach oben gehoben. Aber ich bin mir von dem, was ich an Gesprächen habe, spielt das in meiner Erfahrung nach und ich muss auch sagen, für mich selbst spielt das eine große Rolle.
Ich kann da Herrn Schulze nur beipflichten. Also wenn wir auch nochmal in die Geschichte der AfD gucken, die wächst nach 2015 durch die Migrationspolitik von Merkel, von Corona kann sie gar nicht so stark profitieren und sie wächst dann ganz entscheidend eben nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und die AfD inszeniert sich als Friedenspartei und dass das BSW jetzt völlig überraschend so stark abgeschnitten hat mit 5,4%, glaube ich. Die Partei ist in allen Prognosen bei 3% gesehen worden, macht jetzt nochmal einen doch erkennbaren Satz nach oben. Das hat, glaube ich, mit der eher überalterten Bevölkerungsstruktur in Sachsen-Anhalt zu tun, der Wichtigkeit eben das Krieg- und Friedensthema und dass die Wählerinnen und Wähler dann eben doch nochmal zu dem BSW gehen, bei dem man sich, dass man ja eher schon glaubte, das würde heute gar nicht mehr existieren. Und um nochmal auf die Frage, und unter dem liegen, wir hier in Berlin diskutieren viel zu häufig diese Fragen haltungspolitisch. Und diese Fragen müssen debattiert werden. Aber ich glaube gerade die materielle Frage, und da komme ich auf meine Herleitung von Hartz IV noch einmal zurück, ich glaube, dass letztlich die materielle Frage die alles Entscheidende ist und die politischen Auseinandersetzungen definiert. Herr von Lucke, 61% der Arbeiterinnen und Arbeiter haben gestern AfD gewählt. 61% der Leute, die sagen, dass sie in finanziellen Schwierigkeiten stehen, haben gestern AfD gewählt. Das ist der mit Abstand größte Wert. Ja, die AfD liegt bei 44% und wird von allen gesellschaftlichen Gruppen und allen sozialen Milieus mittlerweile leider gewählt. Aber der Anteil von Arbeiterinnen und Arbeitern, der steigt seit 10 Jahren kontinuierlich. Wir sehen dieses Phänomen auch längst in Westdeutschland. Und die Frage, ob so eine überalterte, weniger wohlständische Gesellschaft als die westdeutsche, ob diese Gesellschaft sich so einen Konflikt wie den Krieg in der Ukraine leisten will, das ist ein zentrales Thema, das die Ostdeutschen umtreibt und von dem ich wieder sagen würde, dass wir das bundespolitisch viel zu wenig besprechen. Genau. Also insofern, ich gebe Herrn Schulze da total recht.
Es ist bloß leider weit mehr als eine soziale Frage. Also wenn Sie sich umhören, dann werden Sie erleben, dann werden Sie leider sagen,
natürlich ist es das, Herrn Lucke.
Ja, das ist aber entscheidend. Deswegen sage ich das. Wenn Sie es auf die soziale Frage reduzieren wollen, dann würde ich da hart widersprechen. Denn das würde die 44%...
Herr von Lucke.
Ja, natürlich, Sie haben gesagt, die materielle Frage... Ja, entschuldigen Sie bitte. Sie haben gerade die materielle Frage als die primär entscheidende dargestellt. Ich würde es sogar beipflichten. Der Materialismus, und das macht die Brutalität aus, ist aber eben nicht nur in den marginalisierten Schichten zu Hause, sondern mittlerweile in hohem Maße auch bei Besitzständigen, sehr gut Ausgestatteten, die schlichtweg das Verständnis dafür, Solidarität zu üben, in harten Zeiten, beispielsweise mit einer imperialistisch überfallenen Ukraine, schlichtweg ablehnen. Das ist eine weit über die Schichten, die sich denen es besonders schlecht geht, hinausgehende Haltung, die man übrigens im Westen, ich kann Ihnen das nur mitteilen, das im Westen genauso erlebt. Und da, wenn dazu noch kommt die Tatsache, dass offensichtlich die Leichtfertigkeit, mit der man, und das war für viele, wird das übrigens im Westen noch stärker sein, für viele der Grund, mittlerweile AfD zu wählen, wenn mittlerweile die Leichtfertigkeit hinzukommt, die da lautet, jetzt schafft es dieser Merz also auch nicht, der ja interessanterweise bis vor kurzem noch der andere Hoffnungsträger in erheblichen Teilen auch des Ostens war. Wenn es erst auch nicht schafft, dann wählen wir jetzt eben einfach blau. Das ist diese Haltung, die weit, weit über die Schicht der Marginalisierten hinausgeht, die in den besten Kreisen mittlerweile grassiert, wo die Bereitschaft, diese AfD zu wählen, ungeachtet ihres rechtsradikalen Weges vorhanden ist. Und deswegen sehe ich die Problematik als viel tiefgreifender an.
Also wir haben viele Probleme, das ist klar. Aber eine Frage hätte ich dann doch noch, und das ist die, die ich eigentlich vorhin schon gestellt habe. Wie geht's weiter mit der Brandmauer?
Also genau, diese Frage ist noch offen geblieben, Herr Ihm. Ich glaube, dass die Brandmauer in Sachsen-Anhalt noch stehen bleibt. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass die AfD jetzt ein so starkes Ergebnis eingefangen hat, dass sich das BSW da schon andient. Wenn ich die politischen Zeichen des heutigen Tages richtig deute, dann lässt die AfD sich erst einmal Zeit und hofft wahrscheinlich auf Überläufer der Union. Mein Gefühl ist, dass die AfD, dass Sigmund gerne es noch irgendwie organisieren möchte, doch alleine mit der absoluten Mehrheit zu regieren. Ich glaube, er hat keine Lust, sich abhängig zu machen vom BSW und deswegen wird er die anderen ein bisschen erpressen. Wir haben es ja auch gestern Abend schon gehört, da wurden dann von neuerlichen Neuwahlen und so weiter, wurde davon ja schon kurz erzählt. Also ich glaube, die AfD wird in den kommenden Tagen und Wochen alles dafür tun, doch noch irgendwie die absolute Mehrheit herzustellen. Und wenn sie das nicht schafft, wird sie vielleicht doch nochmal Neuwahlen abhalten. Sie wird sich nicht abhängig machen vom BSW.
Ingo Schulze, was halten Sie von der Brandmauer?
Ich muss sagen, dass Jana Hensel da sehr, sehr recht hat. Also ich hatte mit sachsen-anhaltinischen Politikern zu tun, weil wir mit der Akademie Ende Mai in Halberstadt waren. Und da sagte einer, der Schicksalstag ist der 6. Oktober. Und wir dachten alle, der hat sich versprochen. Er meint den 6. September. Aber offenbar kommt am 6. Oktober der Landtag konstituieren zusammen. Und das ist genau das, was jetzt Jana Hensel gesagt hat, dass damit durchaus Überläufern gerechnet wird. Ich kann das überhaupt nicht selbst beurteilen, kann das nur so wiedergeben. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh. Ich meine, das ist jetzt eine Binsenweisheit, dass es keine AfD-absolute Mehrheit gibt. Aber ich muss Ihnen auch sagen, eine absolute Mehrheit, die nur zustande käme mit CDU, SPD, Grünen und Linken, das wäre auch irgendwie das Ende der Politik. Also das kann nicht sein, dass sich dann vier da zusammenraufen müssen, um nur sozusagen also die Nicht-AfD zu sein. Und insofern glaube ich, dass einfach jetzt wirklich, dass das Politische im eigentlichen Sinne wirklich gefordert ist, dass man sich nicht auf das zurückziehen kann, was man die ganze Zeit, glaube ich, so gemacht hat mit Abgrenzung, und sondern jetzt muss man sehen, wie man damit zurechtkommt, mit vielleicht eben auch wechselnden Mehrheiten. Oder es gibt Neuwahlen, dann fürchte ich, wird die AfD vorne liegen. Aber darf ich noch ein Wort sagen zu diesen 61%, die von den Arbeitern, Arbeiter die AfD gewählt haben? Das finde ich nämlich wirklich enorm wichtig, weil die AfD ist ja keine Arbeiterpartei. Das ist ja eigentlich die sie als sozusagen Arbeitende wählen, verstoßen eigentlich gegen ihre eigenen ökonomischen Interessen. Das ist das Verrückte. Aber es hängt eben auch damit zusammen, dass mit einer gewissen Sichtbarkeit, stellen Sie sich einfach mal die Vorabend- oder Spätabendserien, stellen Sie sich den Tatort vor. Aber ich nehme auch, muss ich auch sagen, unsere Romane, unsere Erzählung, ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Wo kommen da die vor, die unter Einsatz ihres oder Verschleiß ihres Körpers etwas leisten? Die kommen bestenfalls im Tatort dann vielleicht, weil sie in prekären Verhältnissen leben, tauchen sie dann auf. Aber es sind immer Büroarbeiter mit relativ schicken Wohnungen. Und es ist ein derartiges Ausblenden einer Bevölkerungsschicht, was schon sehr lange geht. Und ich habe das, da kann man wirklich zu 1990, 91 zurückgehen, wo ein ganz harter Einschnitt ist in der Abwertung körperlicher Arbeit. Das stimmte natürlich nie in der DDR mit die Arbeiterklasse als führende Klasse, und habe aber trotzdem die Privilegien, die Arbeiter genossen, eigentlich erst nach 1990 dann erkannt, was das alles war, weil es plötzlich weg war. Und das ist auch etwas, was uns alle angeht und was wir auch berücksichtigen sollten, diese Sichtbarkeit. oder Unsichtbarkeit.
Wenn ich da mal kurz was zu sagen dürfte, das fand ich einen starken Moment gestern, als Chrupalla in dieser Generalsekretärsrunde gesagt hat, er zumindest wisse, was eine Flachzange ist und wie man sie benutzt. Da hat er tatsächlich einen Punkt. Viele Menschen in der AfD, das sind eben nicht Akademiker, das sind nicht Leute, die in Universitätsstädten leben, sondern die haben einfach einen normalen, bürgerlichen, beruflichen, handwerklichen Hintergrund. Und auch das scheint ja ein Teil deren Attraktivität auszumachen.
Offenbar. Ja, absolut. Und das war gestern vor allem deswegen so bemerkenswert, weil der Vorwurf erhoben wurde von Pantisano, dem Chef der Linkspartei, der sich gewaltig aufschwang und den Begriff, ich hatte ihn vorhin gesucht, den Begriff der Flachzange, der ja von Frau Weidel ursprünglich gegen Herrn Merz in Stellung gebracht wurde, den nutzte Pantisano, um ihn Chrupalla quasi an den Kopf, die Flachzange an den Kopf zu schmeißen. Und in der Tat, wenn auch eine Linke, denn die hat kein starkes Ergebnis erzielt, beileibe nicht, wenn eine Linke es nicht schafft, diese Arbeiterschaft anzusprechen, sondern sich primär auf die universitären, eher queeren und sonstigen Milieus der Alternativszene oder einer Palästinenser-Solidarität reduziert, dann ist das natürlich die ideale Möglichkeit der AfD, genau in das Arbeiterinnen- und Arbeitermilieu einzufallen. Gar keine Frage. Das hat ja zum Teil auch die Linke fast global erkannt, wenn AOC, die große Ikone der US-amerikanischen Linken, jetzt sagt, ja, wir haben unsere Queer-Debatten übertrieben. Wir müssen sehen, dass wir den Kontakt wieder zur Arbeitergesellschaft herstellen. Dann ist das ein Teilproblem der Linken.
Kurz mal übersetzen, AOC, Ortego Cortez.
Alexandria Ocasio-Cortez.
Ganz berühmte demokratische Politikerin. So,
jetzt haben wir's. Ja, das war jetzt das Kürzel. Ja, und insofern ist das richtig. Da hat man es der AfD ungemein leicht gemacht in einer Zeit. Und dieser Spruch steht eigentlich fast über allem. Deutschland aber normal. Diesen Anspruch, und da fließt dieser Wunsch nach Sicherheit der alten Provenienz zusammen mit einer Idee, wir wollen das alles nicht mitmachen, dieses Neue. Und das verbindet, glaube ich, weit über die Milieus hinaus, den Arbeiter mit denen, die sich zum Teil auch, denken wir an Frau Wagen, Knecht letztlich beispielsweise der Sprachregelung entziehen wollen, weil sie sagen, wir können die Innen- und die Buchstaben, die Großbuchstaben, um jede gesellschaftliche Schicht abzubilden, wir wollen sie nicht mitmachen. Das war, glaube ich, ein enormer Pluspunkt dieser AfD, die da in alle Milieus vorgedrungen ist.
Ja, obwohl ich, also ich stimme beiden zu, obwohl man schon auch noch mal ganz richtig sagen muss, also das Programm, mit dem die AfD jetzt in Sachsen-Anhalt angetreten hat, löst natürlich die sozialen Fragen nicht, die die Wählerinnen und Wähler an die Partei adressieren. Also richtig. Wenn Sigmund schlau wäre, würde auch er jetzt weite Teile seines Wahlprogramms über Bord werfen. Wenn er sich die Wahlanalysen genau anschaut, dann muss man zu dem Schluss kommen, die soziale Frage wird heute in großen Teilen rechts adressiert und das, was die AfD in Sachsen-Anhalt vorhat, das ist eine ideologische, migrationsfeindliche Politik, die eben Verschärfung der Bildungspolitik, Kulturpolitik, Entzug der Gelder für linke NGOs und das ganze Zeug, davon werden die Menschen in Sachsen-Anhalt nicht satt. Das wird erstmal den Fokus weiter auf dem Land halten und wenn es um Sichtbarkeit geht, da auch gewisse Bedürfnisse befriedigen. Aber wenn die AfD diesen enormen Rückhalt auch in 2 Jahren noch haben will, sollte sie regieren, dann muss sie vielmehr genau diese Sozialpolitik machen, für die sie die linken Parteien gerne verlacht.
Und weil wir gerade auf der Zielgeraden dieses Forums in SWR Kultur sind, noch eine kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ingo Schulze, es wurde häufiger gesagt, das sei ein historischer Tag, eine historische Wahl. Finden Sie das auch? Und wenn ja, warum?
Für Deutschland trifft das sicherlich zu. Wir müssen nur sehen, dass wir das im Rahmen von europäischen Problemen, vielleicht sogar weltweiten Trends und Entwicklungen sehen, wenn man nach Holland, Frankreich, Italien, Österreich, gewisserweise auch Polen schaut, so anders, also Ostdeutschland ist nicht so anders wie der Rest der Welt, muss man sagen, was überhaupt nicht heißt, und das haben wir ja auch versucht zu tun, dass man das nicht sehr ernst nimmt, was hier passiert. Aber ich wünschte mir eben auch eine Runde, die zwei Schriftsteller aus dem alten Westen und ein Politikwissenschaftler aus dem Osten, die über die eine Million AfD-Wähler in Baden-Württemberg mal reden. Also das gehört da auch dazu.
Nehmen wir gerne mit auf. Herr von Lucke, historisch oder nicht? 20 Sekunden.
Ja, es ist unbedingt historisch, weil es das, nämlich den Sieg einer erwiesen rechtsextremistisch eingestuften Partei in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik nicht gegeben hat. Und damals galt noch immer die alte Devise von Franz Josef Strauß, der nun wahrlich es auch an rechten Populismus mit vielen Aufnahmen, rechts von der Union ist nur noch die Wand. Diese Zeit ist Geschichte und ich habe Frau Weidels Wort im Ohr. Das wird der letzte Sieg der Union bei der letzten Bundestagswahl gewesen sein. Das könnte durchaus ein Vorschein von sehr ungemütlichen Zeiten auf dem rechten Parteienspektrum werden.
Und jetzt ganz, ganz kurz, Frau Hensel, Ihr Zwischenendfazit.
Ja, also was soll historisch sein, wenn nicht die gestrige Wahl? Das ist die Geschichte der Wiedervereinigung kommt auf eine Art an ein Ende. Wir merken, wir brauchen eine neue Geschichte der Wiedervereinigung. Wir brauchen eine neue Geschichte für Ost und West. Und wir müssen uns jetzt auf die Suche danach machen.
Jana Hensel, Journalistin und Autorin, Ingo Schulze, Schriftsteller und Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Mein Name ist Thomas Ihm. Das war das Forum zur Wahl in Sachsen-Anhalt.